Wir wollen auf den Predigttext hören, der steht im ersten Johannesbrief. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8 bis 10. Dort schreibt der Apostel Johannes: Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Fast alle Menschen lieben. Und ist das nicht das Besondere am Menschen? Jeder Mensch liebt irgendwie einen anderen Menschen oder eine Sache, einen besonderen Ort. Essen und Trinken, sein Lieblingsessen oder sein Sport oder einfach Urlaub oder sein Haustier oder sein Kuscheltier. Menschen lieben. Bei all seinen Problemen, die der Mensch hat, bei aller Grausamkeit, die wir erleben, ist das nicht so das Besondere am Menschen? Vor vielen, vielen Jahren gab es mal einen Kinofilm, der hieß Das fünfte Element. Die Erde war mal wieder bedroht. Sie sollte durch irgendeine außerirdische Macht vernichtet werden. Und es gab aber eine Waffe oder beziehungsweise es war eine Frau, die konnte das abwehren. Diese Frau, die kam irgendwie auf die Welt und dann gab es eine wilde Verfolgungsjagd. Leute wollten das verhindern, andere wollten sie beschützen. Sie lernte irgendwie einen Taxifahrer kennen, der ihr dann geholfen hat. Und es ging so ganz gut los, aber irgendwann kam die Frau ins Internet und hat einfach so die Geschichte der Welt sich angeguckt und war dann völlig erschüttert, weil die Geschichte der Menschheit eigentlich nur eine Geschichte des Krieges ist. Und hat sich dann am Ende gefragt, lohnt es sich überhaupt, diese Menschheit zu retten? Und dann kam dieser Taxifahrer, der sich mittlerweile in sie verliebt hatte und sagte ihr, ja, es lohnt sich. Warum? Wegen der Liebe der Menschen. Da ist etwas, wofür es sich lohnt, zu kämpfen und diese Welt zu retten. Das ist übrigens ganz oft eine Botschaft von Filmen, von irgendwelchen Fantasy-Romanen. Ohne die Liebe wäre doch alles sinnlos und grausam dazu. Nun wisst ihr, ich finde es auch schön, dass Menschen lieben, aber ich möchte mal fragen, ist die menschliche Liebe wirklich so wunderbar, wie sie vielleicht in solchen Filmen vorgestellt wird? Wie viel Kraft scheint die menschliche Liebe wirklich zu haben? Wenn wir die Spaltung und den Krieg in der Welt sehen oder wenn wir einfach mal auf die Scheidungsrate schauen, da sind so viele, die versprechen sich ewige Liebe und nach weniger Zeit gehen sie wieder auseinander. Ist die menschliche Liebe wirklich so groß, wenn wir die ganzen Familienprobleme sehen und die zerbrochenen Familien? Die Liebe, über die ich euch gerade ein Stück vorgelesen habe aus der Bibel, die Liebe, von der Apostel Johannes spricht, ist eine andere Liebe. Es ist eine überirdische Liebe. Letztlich eine Liebe, die eben nur Gott hat. Und wenn ihr nach einem Ort sucht in der Welt, wo ihr diese Liebe ansatzweise findet, dann nur bei Müttern für ihre Kinder. Ja? Das stimmt auch. Aber diese besondere Liebe, von der wir gerade gehört haben, das ist eine überirdische Liebe. Und diese Liebe Gottes, die unterscheidet sich von der menschlichen Liebe vor allem in einem Punkt, in einer Sache. Und zwar, sie ist bedingungslos. Das ist mein erster Punkt heute Morgen. Die überirdische Liebe Gottes ist bedingungslos. Und damit wir überhaupt verstehen können, was damit gemeint ist, müssen wir uns nochmal, sagen wir mal, diese menschliche Liebe genauer betrachten, weil wir das nur im Kontrast verstehen können, weil das so jenseits unserer Vorstellung ist, diese Liebe Gottes. Unsere Liebe läuft so, ich gehe zu meinen Kindern und sage ihnen, wenn ihr schönartig seid, dann bekommt ihr ein Eis. Oder der junge Mann kommt zu seiner Angebeteten und sagt, weil du so wunderschön bist, habe ich mich glatt in dich verliebt. Oder jemand sagt zu seinem Freund, weil du so treu und hilfsbereit bist, gehörst du zu meinen besten Freunden. Und das Paar, was schon eine ganze Weile zusammen ist, sagt sich, weil wir so gut miteinander harmonieren, weil wir uns einfach aneinander gewöhnt haben, weil wir uns so schön miteinander eingerichtet haben und du mir auch meine Freiheiten lässt, bleiben wir zusammen. Letztlich stellt diese Art Liebe der Zuneigung nicht nur Bedingungen, ja, es ist dieses Wenn-Dann-Prinzip, sondern sie übt sogar Druck aus. Ja, es ist ein gewisser Zwang. Man muss irgendwann einen gewissen Maßstab entsprechen, weil man sonst Angst haben muss, dass man der Liebe des anderen verlustig geht. Das ist das Prinzip Liebe für Leistung. Das klingt jetzt nicht mehr so romantisch, wie gerade in dem Film beschrieben, aber es ist die Wirklichkeit. Es ist die Wirklichkeit über unser Leben und oft genug auch über unsere Familien, selbst zu unseren Kindern und auch für unsere ganze Gesellschaft. Ja? In China gibt es ja dieses Sozialkreditsystem, da ist das wirklich ganz, ganz gesellschaftlich. Wer einem gewissen Maßstab entspricht, der wird dafür belohnt, der bekommt dafür Anerkennung. Dieses Prinzip soll übrigens sogar jetzt demnächst mal in Italien, in Bologna getestet werden. Und ich denke, das ist der Grund dafür, dieses Prinzip steckt so tief in uns drin, das ist der Grund für unseren Moralismus, für unsere Werkgerechtigkeit, für unsere Gesetzlichkeit. Versteht ihr, wir können unseren Egoismus nicht ausschalten, auch wenn es um Liebe geht. Wir sagen, ich liebe dich und wir meinen, ich will dich oder ich will etwas von dir. Und Gottes Liebe ist anders. Gott liebt aus Liebe, nicht für Leistung. Er stellt ihm keine Bedingungen. Gott liebt bedingungslos. Und er zeigt uns diese bedingungslose Liebe, vor allem durch das Evangelium. Ja, Gott sagt, wahre Liebe zeigt sich in der Tat, dass man dann wirklich etwas macht, dass man sich aufopfert. Wir sehen also seine Liebe durch seinen Sohn. Und jetzt kommen wir zur katastrophalsten Folge unseres Egoismus, unserer Sünde, sagt die Bibel, die in uns drin steckt. Die katastrophale Folge ist, dass wir diese Liebe Gottes, die so wunderbar, so überirdisch, so bedingungslos ist, nicht erkennen können. Ja, es ist viel, viel, viel schlimmer, als wenn man so dieses Paar sieht, wo der eine in den anderen hoffnungslos verliebt ist und der andere erkennt es nicht. Ja? Der Mensch kann aufgrund seiner Sünde diese Liebe Gottes nicht erkennen. Und das ist ja klar, es ist ja logisch, wenn der Mensch sich, sogar wenn es ums Thema Liebe geht, letztlich um sich selbst dreht, wie will er dann die Liebe Gottes erkennen? Ja, der Mensch will sein eigener Gott sein. Alles muss letztlich ihm dienen. Und darum hat er ein Problem mit Gott und mit Gottes Anspruch auf sein Leben. Entweder betrachtet er Gott einfach als Gottes Anspruch auf sein Leben einfach als eine Zumutung. Was hat Gott mit mir zu schaffen? Ich kann doch machen, was ich will. Oder er vertraut Gott nicht, dass er es wirklich gut mit ihm meint, dass er wirklich ein Gott der Liebe ist. Wie mein Leben aussieht, wie viel Leid ich erfahren muss und so weiter und so fort. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich ein Gott der Liebe ist. Versteht ihr, der Egoismus macht uns blind für Gottes Liebe. Er verzerrt die Sicht derart, dass wir Gottes Liebe zu uns sogar als etwas Schlechtes abtun. Gott gibt uns in seiner Bibel, in seinem Wort, zum Beispiel sein Gesetz. Zum Beispiel die 10 Gebote und viele andere gute Gebote. Und er gibt uns diese Gebote für uns, zu unserem Segen. Er möchte, dass wir ein gutes, ein erfülltes, ein glückliches Leben führen können. Ja, schaut euch mal die 10 Gebote an. Gott hat diese gegeben, um unseren Besitz zu schützen, um unsere Ehen zu schützen, um unsere Leben zu schützen. Das ist doch eigentlich gut. Und der Mensch sieht diese Gebote Gottes und sagt sich, du willst doch nur unsere Freiheit beschneiden. Du willst uns doch nur das Leben schwer machen mit deinen ganzen Geboten. Oder Gott warnt uns vor falschen Wegen, damit wir nicht sterben, damit wir nicht unter das Gericht fallen. Und was sagt der Mensch? Du willst uns den Spaß verderben. Du gönnst uns nichts. Du weißt gar nicht, was wir wirklich brauchen. Und manchmal geht Gott sogar so weit, weil der Mensch es nicht erkennen will, dass er den Menschen Leid und Bedrängnis ins Leben schickt, damit er merkt, ich bin auf dem falschen Weg. Ich muss umkehren. Wenn ich diesen Weg weitergehe, dann lande ich im ewigen Tod, im Gericht. Und der Mensch sagt, sobald er Leid im Leben erfährt, Gott hasst mich, Gott ist gegen mich. Gott ist sogar so weit gegangen, dass er seinen eigenen Sohn gesandt hat, um für die Sünden der Menschen am Kreuz zu sterben. Und was haben die Menschen ihnen entgegengerufen? Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Gott liebt und der Mensch kann es nicht erkennen. Ja, im Gegenteil, er denkt, diese Liebe Gottes ist etwas Schlechtes. Durch unsere Sünden können wir die Liebe Gottes nicht erkennen. Aber gerade unsere Sünden, gerade unsere Abneigung gegen Gott macht die Liebe Gottes umso deutlicher. Denn obwohl der Mensch nichts von Gott wissen will, ihn sogar ablehnt, liebt Gott den Menschen. Darin besteht die Liebe, haben wir hier gelesen, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Wie kann Gott das tun? Warum kann er so lieben? Habt ihr mal jemanden versucht zu lieben, der euch eigentlich ablehnt, der gegen euch ist? Wie kann Gott das tun? Er liebt nicht, weil ihn sein Gegenüber dazu anreizt, weil es besonders liebenswürdig ist, sondern weil er selbst Liebe ist. Und wenn wir diesen sehr bekannten Vers in der Bibel lesen und hören und heute gehört haben, Gott ist Liebe, dann heißt das nicht nur, dass Gott viel liebt oder dass Gott ein Wesen ist, was lieben kann. Stellt euch mal dieses Klavier vor. Das ist ein Klavier, was so gebaut ist, dass es wirklich schöne Töne erzeugen kann. Wir haben es ja gerade gehört, wie schön das sein kann. Ja? Es kann Musik machen. Aber Gott ist nicht einer, der lieben kann oder nicht nur, sondern Gott ist die Musik. Gott ist der Ton. Gott ist von seinem Wesen her Liebe. Sein tiefstes Wesen ist Liebe. Und das kann man nur verstehen, wenn man weiß, dass Gott ein dreieiniger Gott ist. Dass die Liebe sozusagen eine seiner ureigensten Eigenschaften ist, kann man nur begreifen, wenn man weiß, Gott ist ein dreieiniger Gott aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn man das nicht haben würde, wenn Gott nicht so sein würde, würde das bedeuten, dass der unendliche Gott doch irgendwo ein bedürftiger Gott ist. Er braucht Liebe oder er wünscht sich Liebe und die kann und soll ihm dann der Mensch geben. Aber Gott schuf diese Welt und den Menschen nicht, um geliebt zu werden, sondern viel eher aus seiner überfließenden Liebe heraus. Diese Welt hat schon immer, diese Liebe Gottes hat schon immer in der Dreieinigkeit unter Vater, Gott und Vater, Sohn und Heiliger Geist existiert, welche in ihr in vollkommener Hingabe und Harmonie und Erfüllung existierten. Und aus dieser überfließenden Liebe heraus nimmt uns Gott jetzt in seine vollendete Liebesgemeinschaft mit hinein. Und darum liebt er bedingungslos. Er liebt, weil er Liebe ist. Und vielleicht kann man auch noch mal fragen, ja, wie groß ist denn diese bedingungslose Liebe Gottes? Gibt es da irgendwann ein Ende? Ist da irgendwie ein Maßstab? Ja? Hat sie ein Maß? Ist irgendwann das Maß voll? Wir lesen in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr, also hier kommt jetzt sozusagen die Höhenangabe, die Maßangabe, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist der Maßstab für Gottes Liebe. Er schenkt uns seinen Sohn, seinen einzigen Sohn. Auch im Predigttext steht es drin, denn darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Also das ist Gottes unendlich große Liebe. Mehr geht nicht. Und darum ist Gottes Liebe nicht nur bedingungslos, sondern noch eine zweite Eigenschaft hat sie. Sie ist aufopferungsvoll. Gott gibt sein Bestes, sein Liebstes, sein Schönstes. Er schenkt uns seinen Sohn. Und was das konkret bedeutet, um das wirklich zu verstehen, müssen wir aufs Kreuz schauen. Hier in dem Predigtext steht es so: Darin besteht die Liebe Gottes, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat, also diese Bedingungslosigkeit, und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Sühnopfer für unsere Sünden, das ist ein Begriff, den kennen wir heute so nicht mehr. Ja, was bedeutet das? Deshalb, ich möchte es euch kurz erklären. Gott ist Liebe, aber andersrum müssen wir sagen, Gott ist nicht nur Liebe. Ja, Liebe ist nicht Gott. Wir können auch sagen, Gott hat ja noch andere Eigenschaften. Gott ist nicht nur ein Ton, Gott ist eine Musik von unendlich vielen Tönen, die verwoben sind zu einer herrlichen Harmonie, zu einer wunderschönen Musik. Gott ist auch vollkommen gerecht und heilig und treu und auch zornig. Auch das gehört zu seinen Eigenschaften. Zornig über Sünde, über Böses. Für alle diese Charaktereigenschaften Gottes steht sein Name und die alle machen sein Wesen aus. Und wenn wir jetzt diese verschiedenen Charaktereigenschaften Gottes sehen, zum Beispiel seine Liebe, aber dann eben auch seine Heiligkeit oder seine Gerechtigkeit und seinen Zorn, könnten wir auf den Gedanken kommen, ist die Liebe vielleicht doch nicht ganz so stark oder so groß? Gleicht sich das irgendwie aus? Ja, es gibt ja auch unter Menschen Leute, die sind wirklich so Fachidioten, ne? Die können eine Sache wirklich richtig gut, aber kaum was anderes. Und dann gibt es Leute, die können so alles ein bisschen, aber nichts richtig gut. Ja, man braucht alles, ja? Ist es vielleicht bei Gott so, dass er eben alles so ein bisschen kann, aber nirgendwo so richtig? Nein, so ist es nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade weil Gott absolut heilig und gerecht ist und somit gerechterweise zornig auf den Sünder, wird seine Liebe umso größer. Denn obwohl er den Menschen richten müsste, er ist ja der gerechte Richter, rettet er ihn. Und wie macht er das? Wie kann er das tun? Wie bringt er das zusammen? Indem er dem Menschen seine Schuld vergibt. Aber wir müssen eine Sache bedenken: Man kann eine Schuld nicht vergeben, es sei denn, man nimmt sie selbst auf sich. Das ist ein Prinzip, was ihr alle in eurem Leben kennt. Man kann eine Schuld nicht vergeben, es sei denn, man nimmt sie selbst auf sich. Ja? Stellt euch mal vor, ihr seid bei eurem Freund zu Hause und irgendwie fällt euch sein Laptop runter und er ist kaputt. Jetzt ist es einfach cool, dass euer Freund bei Apple arbeitet und quasi ohne Ende neue Computer bekommt oder einfach reich ist, was auch immer. Er sagt dann zu euch: Komm, lass gut sein, ist in Ordnung. Ja, schön, wenn das so ist, ja, Glück gehabt. Aber der Freund muss deshalb für die Schuld aufkommen. Er kann nicht einfach so vergeben, er muss es dann bezahlen. Wir sagen vielleicht, ja, so materielle Dinge, wir leben in Deutschland, wir sind alle reich, das sind doch Lappalien, das ist doch kein Thema für uns. Okay, sagen wir mal was Schwerwiegenderes, vielleicht jemand schädigt deinen Ruf, jemand verleumdet dich, erzählt irgendwelche Lügen über dich. Das ist schon heftiger. Und dann könntest du zurückzahlen, ihn zahlen lassen. Du könntest sagen, okay, du legst seine Lüge offen, du machst allen Leuten klar, er hat mich verleumdet, er ist ein Lügner. Du könntest ihn dafür bezahlen lassen. Oder du sagst, ich vergebe ihm. Ich vergebe ihm. Aber dann musst du dafür zahlen, weil dein Ruf wahrscheinlich leiden wird. Dann musst du das auf dich nehmen. Und bei Gott ist es genauso, er kann den Menschen nicht einfach zuschauen, wie er seine Schöpfung sich gegenseitig zerstört und dann darüber hinwegsehen. Aber er macht es nicht deswegen, weil er vielleicht nicht genug liebt. Er liebt uns mehr, als wir uns vorstellen können. Und deshalb kam er in seinem Sohn auf diese Welt, um selber für unsere Schuld zu bezahlen. Der einzige Weg, um uns zu retten, und zwar vor dem Gericht Gottes, zum Leben, wie es hier im Vers 9 steht, damit sie leben sollen, war, dass sein Sohn die gerechte Strafe stellvertretend für uns trug. Ja, das ist mit Sühnopfer für unsere Sünden gemeint. Jemand kommt und zahlt für deine Schuld. Er trägt die Strafe, die eigentlich du tragen müsstest. Versteht ihr? Das ist dieses Prinzip. Man kann Schuld nicht wirklich vergeben, es sei denn, man nimmt sie selbst auf sich. Und Gott kommt und vergibt dir deine Schuld, weil er sie selbst auf sich genommen hat und die Strafe dafür getragen hat am Kreuz. Und jetzt überlege mal, wie verletzt bist du, wenn dir jemand Schuld in die Schuhe schieben will? Wie reagierst du dann? Stell dir vor, deine Frau oder dein Mann hat einen schlechten Tag und dann lässt er oder sie seine schlechte Laune an dir aus. Ja? Was passiert dann in dir? Du weißt ganz genau, okay, der ist jetzt nur schlecht zu mir, weil er einen schlechten Tag hatte. Also mir reicht es schon, wenn jemand verallgemeinert über mein Leben. Ja, okay, ich habe das oft falsch gemacht, aber nicht immer. Und dann kommt die Verallgemeinerung, da kriege ich schon Wut. Ja? Also wenn dir jemand fremde Schuld in die Schuhe schieben willst, dann empörst du dich. Dann wehrst du dich. Und Christus kommt und nimmt freiwillig all unsere Schuld auf sich, um sie zu tragen, um uns davon zu erlösen. Aus Liebe. Etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Weil wir schon beim kleinsten bisschen sagen, das habe ich nicht gemacht, das ist nicht wahr. Ich liebe dich, das bedeutet nur zu oft, ich will dich. Aber wenn Jesus sagt, ich liebe dich, dann bedeutet es tatsächlich, ich gebe mich für dich hin, ich opfere mich für dich auf. Und zwar ohne Bedingungen. Und an dem, den das so noch nicht klar war, den das vielleicht sogar neu ist, der Gott bisher kritisch gegenüberstand, weil er nicht so richtig wusste, ist das wirklich ein Gott der Liebe? Kann ich mich wirklich auf ihn verlassen? Ich kann euch nur sagen, nehmt diese überirdische Liebe an. Und wenn du dich fragst, ja, wie kann ich denn diese Liebe annehmen? Die Antwort lautet, indem du an Jesus glaubst. Indem du Jesus tatsächlich deine Schuld gibst und ihm um Vergebung bittest. Christ zu sein bedeutet ja nicht, dass man ein besserer Mensch ist als andere. Überhaupt nicht. Christ zu sein bedeutet, dass man seine Schuld erkennt, dass man merkt, ja, ich bin eben ein sündenbeladener Mensch. Aber dass man diese Sünden dann Jesus gibt. Und wisst ihr, im selben Brief, im Johannesbrief, da steht am Anfang, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Stell dir mal vor, hier würde jemand in die Stadt kommen, der ist so reich und er mag Tübingen so sehr, dass er sich auf den Marktplatz stellt und sagt, Leute, alle, die Schulden haben, können zu mir kommen, ich bezahle sie für euch. Und ihr würdet davon hören. Dann würdet ihr sagen, du kannst mir vieles erzählen. Das stimmt ja nicht. Ihr würdet gar nicht auf den Marktplatz gehen. Weil sowas gibt es nicht. Aber dann kommt dein Kommilitone nach Hause und hat alle seine Schulden und sein BAföG alles losbekommen und ist schuldenfrei. Und dann kommt noch mehr und du merkst, hey, das scheint doch zu stimmen. Ich glaube, du würdest die Beine in die Hand nehmen und zum Marktplatz rennen, vielleicht unterwegs noch irgendwo was kaufen, damit du dann dort deine Schulden bezahlen lassen kannst. Und stell dir mal vor, es würde ein Arzt kommen, der würde all eure Krankheiten heilen können. Der würde sich auch auf den Marktplatz stellen. Dann würdest du auch sagen, sowas gibt es doch nicht. Aber dann kommt dein Nachbar, der sich gestern das Bein gebrochen hat, nach Hause gelaufen und ist wieder gesund. Du würdest dorthin gehen und wenn du nur Fußpilz am linken Fußnagel irgendwo hättest, um dich gesund zu machen. Ja? Das ist doch genial. Und jetzt schaut mal, Jesus kommt und bezahlt deine Schulden vor Gott. Und er heilt deine Seele. Warum gehst du nicht zu ihm? Und an den, der an Jesus glaubt, und ich weiß, hier sitzen viele, die an ihn glauben, die diese Liebe schon erkannt haben, lautet die Botschaft folgendermaßen. Lebe nicht mehr nach diesem Liebe-Leistungsprinzip, sondern gib diese herrliche Liebe bedingungslos weiter. Und wenn du diese Liebe bedingungslos weitergeben willst, die du geschenkt bekommen hast, dann heißt das ganz oft, dass du sie aufopferungsvoll weitergeben musst. Das heißt, dass du Schuld auf dich nehmen musst von anderen, dass du dich aufopferst und hingibst. Aber mach das. Gott will dir diese Liebe schenken und dir das ermöglichen. Das Symbol unserer Zeit, das Symbol der Liebe, was überall auf jeder Verkaufstüte und auf jedem Ladenlokal überall hängt, ist was? Das Herzchen. Das Herzchen. Das soll für Liebe stehen und gemeint ist meistens diese menschliche Liebe. Aber das wahre Symbol der Liebe ist das Kreuz. Es steht für bedingungslose und aufopferungsvolle Liebe, die Liebe Gottes. Aber wisst ihr, es gibt noch ein anderes Symbol Für diese Liebe, neben dem Kreuz und das andere Symbol des Christentums dafür, ist die Taufe. Das Kreuz zeigt uns, dass Jesus die Strafe für unsere Sünden getragen hat. Und die Taufe zeigt uns, was das für uns genau bedeutet. Nämlich, Gott vergibt unsere Schuld. Er reinigt uns von unseren Sünden, so wie ein Mensch äußerlich gereinigt wird von Wasser. Das ist das Zeichen der Taufe. So sagt uns Gott damit, so reinige ich dein Herz von aller Sünde. Und ich spreche jetzt über dieses andere Zeichen, weil wir gestern eine Taufe hatten hier in dieser Gemeinde. Und zwar haben wir gestern den kleinen David getauft. Und heute im Gottesdienst werden wir noch einen Taufpaten dafür in sein Amt einführen, den Joab. Und deshalb wollte ich das nochmal kurz hier auch ansprechen. Das Versprechen Gottes lautet, wer an Jesus glaubt, kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und dieses Versprechen, diese Verheißung, dass man aus Glauben und nicht durch Leistung gerettet wird, das gilt eben auch unseren Kindern. Ja, sogar schon den Säugling. Das ist ja dieses Bedingungslose. Der Mensch muss keine Bedingungen für Gottes Liebe erfüllen. Gestern haben wir den David, Jeremia, getauft. Nicht, weil wir glauben, dass wir durch diesen Akt der Taufe automatisch ihn von Sünde reinigen konnten oder diese Liebe Gottes ihn einflößen konnten, sondern wir haben ihn getauft, weil auch ihm Gottes Verheißung gilt. Die Taufe ist in diesem Sinne ein Zeichen, in dem Gott uns seine Liebe nochmal vergewissert. Er hat sie uns am Kreuz gezeigt, er spricht sie uns in seinem Wort zu und er gibt uns noch Zeichen, die wir sehen, die wir spüren, um uns nochmal vergewissern, ja, es ist wahr. Du wirst gerettet durch das, was Christus für dich getan hat und nicht das, was du tun musst. Und wenn wir ein Kind taufen, dann bedeutet das auch Verantwortung, und zwar für die Eltern und dann im Besonderen für die Paten, aber für die ganze Gemeinde, dieses Kind im Glauben zu erziehen. Und dazu wünsche ich nochmal den Eltern und den Paten Gottes Segen. Und Gott schenke uns allen, dass wir durch diese Botschaft, die wir heute wieder gehört haben, auch durch dieses Zeichen der Taufe im Glauben ermutigt werden, weil wir wirklich nochmal sehen, Christus hat alles für uns getan. Amen. Lass uns jetzt darauf antworten mit dem nächsten Lied. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Und lasst uns ruhig aufstehen zu dem Lied. Das ist halt der Unterschied zwischen dem Wesen. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Er liebt uns ohne Maßen, hat seinen Sohn an unserer Stadt für alles büßen lassen. Als alle Sünde auf ihm lag, der Vater sein Gesicht verbarg, als er der Auserwählte starb, gab er uns neues Leben. Ich schaute einem Mann am Kreuz, kann meine Schuld dort sehen und voll Beschämung sehe ich mich bei den Spöttern stehen. Der meine Sünden hing er dort,
Sie brachten ihn ums Leben. Sein Sterben hat sie ausgelöscht. Ich weiß, mir ist vergeben. Ich werde keiner Macht der Welt und keiner Weisheit trauen. Auf Jesu Tod und Auferstehen will ich mein Leben trauen. Ich hab das alles nicht verdient. Ich leb durch seine Gnade. Sein Blut bezahlt für meine Schuld, damit ich Leben habe.
Lass uns hinsetzen und jetzt bitte ich den Joab noch mal nach vorne und du kannst, wenn du willst, auch den David noch mal mitnehmen. Der ist ganz lieb. Also gestern war die Taufe in Beuron in einem schönen Gottesdienst dort und da habe ich etwas ausführlicher erklärt, was die Taufe ist, was ich heute in der Predigt ganz kurz gemacht habe. Wir taufen Kinder, weil sozusagen es das Siegel ist der Verheißung Gottes, Menschen aus Glauben zu retten. Und diese Verheißung gilt eben nicht nur denen, die schon gläubig sind, sondern im Besonderen eben auch ihren Kindern. Ja, ihre Kinder, sagt Gott, stehen besonders in dem Wirkungsbereich der Gnade Gottes, weil sie in einem christlichen Haus, in einer Gemeinde groß werden dürfen. Und es ist eine gute Tradition, dass man 1, 2, 3, wie viel auch immer, Paten sich aussucht, die im Besonderen die Verantwortung mittragen wollen, den Eltern zur Seite stehen wollen, das Kind im Glauben zu erziehen. Also das Patenamt bedeutet nicht, dass man immer genug Geld zum Geburtstag schenkt und so weiter, sondern dass man für das Kind betet, dass man ihm ein Vorbild ist, ein Freund und versucht auch eine geistige Freundschaft aufzubauen. Denn manchmal oder irgendwann kommt die Zeit, wo vielleicht das Verhältnis zwischen Eltern und dem Kind ein bisschen schwierig wird. Und dann ist es gut, wenn es andere Erwachsene gibt, außer die Eltern, die, jetzt rede ich ein bisschen laut, ne? Die mit für Christus vor ihm einstehen. Und deshalb wollen wir den Joab, der auch dieses Patenamt übernimmt, jetzt nochmal wirklich in dieses Patenamt oder mit diesem Patenamt beauftragen. Und so frage ich dich, glaubst du, dass Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene Herr der Welt und Gottes Sohn ist, der für deine Sünden am Kreuz gestorben ist, und bekennst du, dass Jesus Christus der Herr und Retter ist? So antworte, ja, das glaube und bekenne ich.
Ja, das glaube und bekenne ich.
Deine Eltern und jetzt auch du, ihr wollt, dass Jeremia Hahn getauft wurde. Und ihr wollt ihn nun im christlichen Glauben erziehen und zu Jesus Christus rufen. Ihn vor allen Dingen auf den Sühnetod von Jesus Christus hinweisen, mit dem er die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen hat. Ihr wollt für ihn beten und ihm ein Vorbild im christlichen Glauben sein. Und wenn du das willst, dann antworte jetzt ja mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Der Taufvers vom David Jeremia lautet: Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der uns die Verheißung gegeben hat. Und ich möchte jetzt nochmal für den Joab und auch für den David beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Verheißung, die uns gilt. Man muss keine Leistung bringen, um sich würdig zu erweisen. Sondern du, Herr Jesus, hast alles für uns geleistet. Du liebst uns mit bedingungsloser Liebe. Und wir danken dir, dass der Joab auch ein Kind Gottes ist, was dich kennt, was diese Liebe erfahren durfte. Und wir danken dir, dass er jetzt dieses Patenamt übernommen hat, wo er mit Sorge dafür tragen will, dass der David Jeremia im Glauben erzogen wird, dass wir ihm diese Liebe auch vorleben. Bitte segne ihn dazu. Wir bitten dich auch nochmal für den David. Segne ihn und schenke, dass er frühzeitig deine Liebe erkennen darf. Wir bitten dich auch nochmal für die Eltern und für diese Gemeinde hier, dass du diese Gemeinde segnest und baust dass sie ein Zeugnis sein kann für deine Liebe, dass sich die Geschwister hier gegenseitig erbauen können zu deiner Ehre und so wirklich hier in Tübingen deine Liebe bezeugen können, dass andere Menschen sehen, wie schön es ist, ein Kind Gottes zu sein und zu deinem Volk zu gehören. Amen.